Eine knappe Stunde zieht uns der flache Rundgipfel in seinen Bann. Er trägt ein kleines, etwa ein Meter großes Holzkreuz. Geradezu lächerlich für diesen majestätischen Gipfel. Um 7:30 Uhr morgens brechen wir zum Abstieg auf. Im Sonnenlicht sieht die Landschaft ganz anders aus. Der Cotopaxi, ein Bollwerk aus Eis und Schnee mit drohenden Spalten und furchterregenden Eisbrüchen. Da sollen wir am Morgen hochgestiegen sein? Beim Abstieg gehen wir wie in Trance. Auch der Eisbruch, den wir in der Nacht mit klopfenden Herzen hinaufgeklettert sind, erweist sich beim Hinuntergehen als Kinderspiel. Im Basislager gibt es Tee und Suppe und am Nachmittag eine Mütze voll Schlaf. Wunderbarer Cotopaxi-Schlaf, so tief wie der Berg hoch ist.
Der Humboldt, der imponiert mir ungeheuer. Ich habe gerade seine Beschreibung nochmal gelesen von der Besteigung des Chimborazo und würde also gerne die Stelle sehen, wo er hat umdrehen müssen, weil er ist ein Grat hochgegangen und hat dann wohl eine tiefe Kluft vorgefunden, die ihn zur Umkehr gezwungen hat. Und er war ja ein Pionier auf dem Gebiet und ich finde es also enorm, was er geleistet hat. Da haben wir es diesmal, glaube ich, wesentlich leichter.
An den letzten Tagen habe ich mich versucht, in seine Stelle zurückzuversetzen und war wirklich fassungslos, sehr erstaunt, wie er das damals gemacht hat. Wir haben doch alle technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Wir fahren hier mit dem Bus sogar ins Basislager hoch. Und er hat ein Gebiet, das er überhaupt nicht kannte, einfach bereist und hat es versucht und hat vermessen und hat seine wissenschaftliche Untersuchung angestellt. Also diese Kombination Natur mit Wissenschaft, diese Kombination ist was Wunderbares.
Ja, das kann man nicht hoch genug einschätzen, weil er hat ja überhaupt keine Literatur gehabt, keine Vorbereitung gehabt. Er ist also fast ins Ungewisse gefahren. Für mich ist das schon ein Wagnis. Ich hätte es also wahrscheinlich nicht gemacht.
1769 wurde Alexander, Freiherr von Humboldt, in Berlin geboren. Nach Beendigung seiner technologischen und naturhistorischen Studien in Frankfurt an der Oder, Berlin und Göttingen begann der Wissenschaftler zu reisen. Zunächst in Westeuropa. Von 1799 bis 1804 folgte dann seine große Forschungsreise quer durch Lateinamerika. Humboldt führte Höhenvermessungen durch und maß die Temperaturen des später nach ihm benannten Humboldt-Stromes. Er sammelte riesige Mengen von Pflanzen und Steinen, beobachtete Meteoritenschwärme und dokumentierte Sprache, Kunst und Kultur der Indianer. Der kleine Andenstaat Ecuador hatte es dem Naturkundler besonders angetan. Dort ist Humboldts Name nach wie vor ein Begriff, erläutert Bergführer Marco Cruz, der selbst eine Reihe von Büchern über Ecuador und seine Bergwelt geschrieben hat.
Humboldt me very big favor to Ecuador because only after Humboldt he wrote about 30 books.
Humboldt hatte eine ausgesprochene Schwäche für Ecuador. Er hat in Paris 30 Bücher über seine Amerika-Reise geschrieben. Er war der erste Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, der wirklich gereist ist. Viele Deutsche sind Humboldt gefolgt, auch Franzosen. Aber insbesondere die deutschen Wissenschaftler haben viel über die Geographie, die Geologie und die Landeskunde Ecuadors gearbeitet. Darum tragen auch zum Beispiel viele Chimborazo-Gletscher deutsche Namen.
In unserer Geografie haben wir sehr close mit den Germans, weil die Germans nach Humboldt sehr gute Studien über die Geografie haben.
Die besten Bücher über Ecuador sind in Deutsch geschrieben. Mit Humboldt hat dies alles begonnen. Wahrscheinlich sind Ecuador und der Chimborazo deshalb auch in Deutschland so bekannt. Humboldt war ein außergewöhnlicher Mann. Und er war das Musterbeispiel für einen guten Reisenden, einen guten Touristen.
Thank you.
Vor den roten Kuppelzelten summen Lamas und Alpakas zufrieden vor sich hin. Die wolligen Tiere weiden in einem Hochtal am Fuß des Chimborazo. Im Gegensatz zu uns haben sie keine Sorgen mit der Höhenanpassung. Sie leben ständig auf 4000 Meter. Wir kommen uns vor wie auf einer Hochalm in unseren bayerischen Bergen. Die Wiese ist saftig grün, Vögel zwitschern. Gleich neben unseren Zelten rauscht ein Bach, ein Idyll aus dem Bergbilderbuch. Vor 2 Tagen haben wir das Basislager im Cotopaxi-Nationalpark verlassen. 2 Tage ohne einen Gedanken an Gletscherspalten, Steinschlag oder Routenwahl. Dafür 2 Tage voller Eindrücke eines für uns fremden Landes. Auf den Indio-Märkten in Riobamba, der Stadt am Fuß des Chimborazo, sind die Einheimischen noch unter sich. Nur selten verirren sich Touristen in die engen Gassen, in denen die Indio-Bauern ihre Erzeugnisse feilbieten. Papayas, Ananas, Yamswurzeln, Maniok, Bananen aller Farben und Größen, geheimnisvolle Gewürzmischungen. In den Garküchen hantieren rührige Matronen, eilfertig mit ihren Töpfen, zerteilen in Eukalyptusblättern gebackene Schweine, servieren Fruchtsäfte und Chicha-Bier, das Nationalgetränk, ein für europäische Gaumen recht ungewöhnliches Gebräu aus Mais. Was für ein Gegensatz. Unten in der Stadt das pulsierende Leben, droben im Hochtal Stille und Ruhe. Wieder ein Tag im Zelt. Ein Tag, der Kraft gibt, ein Tag ohne Ablenkungen. Der Chimborazo wird uns fordern, mehr als alle Berge bisher. Diese Energie tanken wir in der Geborgenheit unseres roten Kuppelzeltes. Von den Nachbarzelten dringen Wortfetzen herüber, Wimperrute, Steinschlag gefährdet. Fixseile an Steilstücken notwendig. Das wird mein Höhenrekord. Der eine sucht seine Steigeisen, der andere einen Karabiner, der dritte seine Handschuhe. Wie hat unser Bergführer Hubert gesagt? Ruhig Blut und lange Unterhosen braucht der erfolgreiche Höhenbergsteiger. Bei einsetzender Dämmerung stecken wir routinemäßig den Kopf aus dem Zelt. Wieder einmal ein prüfender Blick zum Wolkenhimmel. Keine Sekunde zu spät. In diesem Moment teilt sich die Wolkenwand vor dem Chimborazo. Der breite Schneebuckel hebt sich hellrosa-violett vor dem nächtlichen Horizont ab. Die Audienz bei seiner Majestät dauert keine 5 Minuten. Dann verhüllt der Berg sich wieder, breitet den Schleier der Nacht über seine mächtige Gestalt.
Today there are many people coming to Ecuador.
Heute kommen viele Touristen nach Ecuador und die versuchen natürlich, den Chimborazo zu besteigen. 500 pro Jahr sicher. Ich steige allein schon 10, 12 Mal im Jahr auf den Chimborazo und bringe dabei bis zu 200 Leute auf den Berg.
Auf der nächtlichen Busfahrt vom Basislager zum Ausgangspunkt hat Marco Cruz Zeit, von sich und seiner Arbeit zu erzählen. Von seiner Kindheit am Fuß des Chimborazo, von seiner Bergführerausbildung in Europa und von der Rückkehr in seine Heimatstadt Riobamba.
Today I prepared this voice, you know. Those people are really Indians. They are living.
Heute ist es so, dass ich selbst meine Boys zu Bergführern ausbilde. Sie sind Indianer, leben in den Bergen als Schäfer und Bauern. Seit 15 Jahren bilde ich sie aus, lehre sie, wie man klettert oder wie man ein Lager organisiert. Sie sind ausgezeichnete Führer geworden und eine sehr gute Unterstützung für mich.
Durch diesen Job, durch diesen Tourismus, durch die Geld, die wir von diesem Art Tourismus
bekommen. Etwas anderes ist für mich aber auch noch wichtig. Von dem Geld, das ich durch den Trekking-Tourismus einnehme, leben viele Indio-Familien und sie sind wohlhabend geworden. An die 40 Familien sind in die Organisation eingebunden und dennoch bewahren sie die alten Traditionen, die Sprache, die Trachten. Sie leben noch auf ihren Bauernhöfen, aber ihre Gesundheitsbedingungen, die Ausbildungsmöglichkeiten haben sich verbessert. Und das ist eine ausgesprochene Genugtuung für mich, dass ich mit meiner Arbeit, mit der Bergführerei, den Menschen hier in Ecuador helfen kann.
With my job, with these mountains, we can help the people here in Ecuador.
Marcos' bewährte Taktik, die Nacht für den Aufstieg zu nutzen, soll uns auch am Chimborazo Erfolg bringen. Punkt 10 Uhr abends steigen wir aus dem Bus. Draußen empfängt uns eisiger Wind und Schneetreiben.
Stellen Sie sich vor, auf dem Gipfel des Mont Blanc wäre ein Parkplatz. Die Vorstellung ist reichlich absurd, doch tatsächlich auf 4800 Meter bringt uns Alberto mit seinen Fahrkünsten auf abenteuerlichen Wegen, während sich die Scheinwerferfinger tatsächlich buchstäblich durch Nacht und Nebel greifen, an diesen Parkplatz, und eine Stunde sind wir nun aufgestiegen bis zur Wimperhütte, vorbei an gigantischen Felsblöcken durch stockfinstere Nacht. Das heißt, ganz stockfinster ist sie nicht. Der Mond hat uns zwar noch nicht gefunden, doch Millionen von Sternen stehen über uns, Sternbilder, die wir in Deutschland nie gesehen haben.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, einen durch Sterne erleuchteten Himmel, eine Milchstraße, die deutlich sichtbar ist, und drunter die Silhouette des Chimborazo, 6300 Meter hoch. Er hat einen breiten, schnee- und gletscherbedeckten Rücken, der fast wie Hermelin bedeckt aussieht.
Die Wimperhütte, vor der wir nun kurz Rast gemacht haben, könnte womöglich die höchstgelegene Schutzhütte der Welt sein mit ihren 5001 Meter Wimper, der ja der Erstbesteiger war. Ich weiß nicht, welche Verhältnisse er vorgefunden hat. Bei uns jetzt ist es nicht allzu kalt, allerdings pfeift ein frischer Wind um die Ecke hier, der uns wohl noch beim Aufstieg einiges zu schaffen machen wird. Im Lichtkegel der Stirnlampe flirren einzelne Schneeflocken. Ganz leicht wird der Aufstieg nicht werden.
Drunten im Tal, da blitzt ein Licht herauf. Das dürften die Lichter von Riobamba sein. Riobamba liegt ja am Fuße des Chimborazo. Aber wir schauen jetzt weniger nach drunten, sondern richten unseren Blick nach oben zum Berg, zum Gipfel des Chimborazo.
Von der Form eines Domes, so beschrieb Alexander von Humboldt 1802 den Chimborazo, dem er sich mit großem Respekt näherte. Mit wissenschaftlicher Akribie beobachtete Humboldt während seines Aufstiegs nicht nur die Veränderung von Vegetation und Gestein, Luftdruck und Temperatur, sondern auch die Reaktionen seines eigenen Körpers.
Wir fingen nun an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen.
Die Höhenkrankheit, die Humboldt damit als erster schilderte, konnte ihn nicht davon abhalten, gemeinsam mit seinem französischen Gefährten Aimé Bonpland weiterzugehen, den glockenförmigen Gipfel des Chimborazo schon fast in Reichweite.
Die Hoffnung, den ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte aufs Neue. Der Felskamm, welcher nur hier und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt war, wurde etwas breiter. Wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als auf einmal eine Art Talschlucht von etwa 400 Fuß Tiefe und 60 Fuß Durchmesser unserem Unternehmen eine unübersteigliche Grenze setzte. Die Kluft war nicht zu umgehen.
Alexander von Humboldt kehrte um, nicht jedoch ohne vorher die erreichte Höhe zu messen und zu protokollieren. Beim Abstieg fing es an, heftig zu hageln und zu schneien. Mit Mühe entkamen die Forscher dem Schneesturm. Rückblickend notierte Humboldt:
Wir wären gewiss in große Gefahr gekommen, hätte uns der Schnee auf 18.000 Fuß Höhe überrascht.
Mit schlechten Wetterverhältnissen hatten auch die Erstbesteiger des Chimborazo zu kämpfen. Am 4. Januar 1880 erreichte der britische Bergsteiger Edward Whymper den Gipfel, gemeinsam mit seinen einstigen Rivalen am Matterhorn, den italienischen Bergführern Jean Antoine und Louis Carrel.
»Geht weiter«, sagte ich, obwohl ich keinesfalls sicher war, ob es nicht besser gewesen wäre, umzukehren. In weiteren anderthalb Stunden erreichten wir den Fuß des westlichen Gipfels. Im steileren Gelände wurde auch der Schnee fester. Um 3:45 Uhr nachmittags waren wir oben, mussten aber leider feststellen, dass es der niedrigere der beiden Gipfel war. Da half nichts. Wir mussten wieder auf das Plateau hinuntersteigen, uns durch weichen Schnee wühlen und uns zum höchsten Punkt des Berges hinaufquälen. Beim erneuten Aufstieg erwies sich der Schnee als relativ fest und wir erreichten den Gipfel des Chimborazo aufrechtgehend, nicht auf allen Vieren kriechend, wie wir uns die vergangenen 5 Stunden vorwärts bewegt hatten.
Im matten Schein der Stirnlampen tasten sich die Mitglieder der Alpenvereinsgruppe nach oben. Schritt für Schritt. Unendlich langsam.
Der Atem geht schwer. Knirschend greifen die Steigeisen im Eis. Es wird kälter, immer kälter. Wind kommt auf. Er steigert sich zum Höhensturm. Wir schützen unsere empfindlichen Augen mit der freien Hand, marschieren weiter, Kehre um Kehre, Fuß vor Fuß. Im wilden Wirbel der Schneeflocken lässt sich der Vordermann nur mehr erahnen. Das Seil, das uns verbindet, läuft ins weiße Nichts. Man muss sehr konzentriert gehen im Steilgelände. Ob der Berg jemals ein Ende hat? Gnadenlos kriecht die Kälte in die Plastikstiefel. Die Zehen sind kalt, eiskalt. Wir hämmern uns ein, bei jedem Schritt die Zehen bewegen, einrollen und strecken. Gymnastik gegen Kälte. Höhenbergsteigen ist ein mühsames Geschäft. Dann ein Gradaufschwung, noch steiler. Zwar mit Fixseilen versichert, aber wer will schon einen Ausrutscher riskieren? Wir steigen weiter, das Gesicht weit nach unten, Schutz vor dem Sturm suchend, die Sturmhaube vor Mund und Nase, um die Kälte der Atemluft abzuschwächen, tief auf den Eispickel gestützt. Über uns, gar nicht weit, fahle Lichtpunkte von den Stirnlampen der anderen Seilschaften. Wenn droben nichts weitergeht, trinken wir Tee und essen gefrorene Schokolade. Allmählich verblassen die Sterne. Ein schmaler Silberstreifen am Horizont kündigt die Morgendämmerung an. Die ersten Strahlen der Sonne umschmeicheln den Gipfel. An uns liegt hier offenbar nichts. Die Steilheit des Gipfelaufbaus belastet die Achillessehnen bis an die Schmerzgrenze. Jeder Schritt kostet Überwindung. Es ist wie der Endspurt eines Langstreckenlaufs. 10,5 Stunden Aufstieg liegen hinter uns, die letzten Höhenmeter vor uns. Dann stehen wir am Gipfel. Eine unscheinbare Schneekuppe mit viel Platz für alle Seilschaften. Schulterklopfen, Hände schütteln, umarmen. Wir sind droben.
Mühsam, äußerst mühsam sogar. Ich denke immer, dass ich eigentlich ganz gut konditioniert bin, aber das hat mir einen ganz schönen Dämpfer verpasst, dieser Berg.
Man denkt an nichts anderes mehr. Man denkt auch nicht an den Abstieg. Man freut sich einfach, dass man oben ist, dass man es geschafft hat.
Also ich finde es schön. Schön hoch. Ein wenig Luft. Einfach schön. Für jeder Bergsteiger weiß, was damit gemeint ist.
Man ist erschöpft, man ist zufrieden, dass man oben ist. Und dann kommt noch, ach ja, da drüben ist ja noch eine höhere. Da wollen wir jetzt schnell noch rüber. Glücklich ist man, dass man oben steht nach den langen Strapazen. Ich glaube, das waren so 10, 11 Stunden. Und da kann man schon zufrieden sein, dass man jetzt oben ist.
Er war sehr anstrengend und ich bin einfach glücklich darüber, dass ich das erreicht habe, das ich mir eigentlich von zu Hause aus vorgenommen habe. War schwierig, aber schön.
Was hat vor allem angestrengt bei diesem Aufstieg?
Erstens einmal, weil wir ohne Pause ununterbrochen den Aufstieg gemacht haben. Es war ja auch überhaupt kein Platz, da wo man Pause hätte machen können, weil der Hang war immer steil nach oben gerichtet. Und es ist, man kann sagen, 10 Stunden oder 10,5 Stunden ununterbrochen aufwärts gegangen.
Für mich war also der Wind das Schlimmste. Ich habe also drei Hosen übereinander angehabt, habe oben fünf verschiedene Kleidungsstücke mit einem starken Anorak nach oben drauf. Und trotzdem war der Wind so unangenehm, dass also das fast zum Scheitern mit dazu beigetragen hätte, dass der Wind also zu stark war.
Ich wollte mal meine Grenzen nach oben kennenlernen. Und ich denke, das war es auch. Ich hatte nämlich ziemlich zu kämpfen gehabt. Witterungsverhältnisse haben wir am meisten ausgemacht. Und ich muss sagen, also ich glaube, höher gehe ich nicht mehr.
Der Chimborazo, ein Sechstausender in den südamerikanischen Anden. Nur ein Sechstausender? Ein Berg für Büroangestellte und Bankkaufleute, für Träumer und Touristen, für Alpinisten und Abenteurer? Grenzerfahrung oder Gipfelglück? Jeder nimmt sein eigenes Erlebnisberg mit in den Alltag zurück. Der Chimborazo hält Überraschungen bereit. Für Bergamateure ebenso wie für Bergprofis vom Format eines Reinhold Messner.
Der Chimborazo ist ein relativ hoher Berg und ein anstrengender Berg. Und wir hatten zum Beispiel einen Schneesturm im Gipfelbereich, der so schlimm war wie auf dem 8000er. Also es war höllisch kalt. Es haben sich zwei bei uns Zehen angefroren, Nasenspitze angefroren, sogar der Fulvio Mariani, der oft im Himalaya war. Und wir mussten aufpassen, vom Wind nicht runtergeblasen zu werden. Es ist ein ernster Berg. Also ich würde nicht sagen, dass jeder, der auf dem Ortler oben war oder auf dem Mont Blanc oben war, auf dem Chimborazo steigen kann. Er kann fantastische Verhältnisse erwischen und das Ganze ist einfach. Er kann schwierige Verhältnisse erwischen und Mühe haben, als Spitzenbergsteiger lebendig herunterzukommen.